Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Raphael Gilgen. Viel Spaß!
KI ohne Kontext ist dumm und Kontext ohne KI ist mindestens genauso dumm. All dein Wissen, was du hast, wie du dein Business gemacht hast, wie du deine Firma geführt hast, dieser Kontext ist Gold wert. Das ist die kritische Masse, die du jetzt mit der KI bespielen kannst. Und hier ist natürlich eine große Chance für uns, ja, diesen Garten zu bestellen. Nur was es ist, das ist wie Keller aufräumen. Weil das Anlegen der Daten, um es mal so zu sagen, als das Saatgut in der Vergangenheit und deren Archivierung eher so, hatte keiner Lust drauf. Und jetzt natürlich musst du in diesen Keller gehen oder in diesen Speicher oder wo auch immer du dein Zeug hast. Und jetzt musst du diesen Garten bestellen. Und nochmal für uns eine große Chance. Ja. Hoffentlich sickert auch durch, dass es einfach an jedem selber liegt, auch mal die Hand zu heben. Ich habe ja mal den Post ins Netz gestellt mit dieser Szene aus dem Film Le Mans 66, wo Coral Shelby antreten muss beim Henry Ford, dem Zweiten, weil er ihm auf Deutsch gesagt den Arsch aufreißen will. Aber dann der Coral Shelby den ganzen Mut zusammenfasst, ihm dann den Satz sagt, mit einem Komitee gewinnt man keine Rennen und dann am Ende sein Plädoyer beendet mit den Worten gern geschehen. Und seitdem gibt es dann diese Terminologie, macht den Shelby. Es ist natürlich dann auch die Aufgabe der Firstliner, Paroli zu geben und zu sagen, okay, ich erkläre es einfach nochmal, so ist die Welt jetzt nicht. Es mag sein, dass dir das nicht gefällt. Es mag sein, dass das jetzt nicht gerade in deinen Plan passt, ja, und in deinen nächsten LinkedIn-Post. Aber das ist jetzt Teil der Realität.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich hoste das hier seit 2018 und darf heute mit Raphael Gilgen wieder über die Zukunft der Arbeit sprechen. Rafa ist Trendscout bei Vitra und kümmert sich hauptamtlich um die Zukunft, nicht nur die Zukunft der Arbeit, sondern auch mittlerweile viele, viele weitere Themen, die damit verbunden sind. Wir schauen heute rein in die Frage, wie wir in die Aufbruchsstimmung kommen, wie wir in Deutschland den Standort jetzt weiterentwickeln können mit neuen Ideen, wie wir uns auch inspirieren lassen können von dem, was in den USA passiert, was in Asien passiert und auch in anderen Teilen der Welt. Rafa ist unterwegs und schaut sich an, wie Unternehmen jetzt neue Ideen entwickeln, international. Er bringt das Wissen in seine Vorträge und auch in die Podcasts. Er ist heute wieder da. Am Anfang des Jahres haben wir in die Zukunft geschaut. Was wird wohl dieses Jahr passieren? Was sind die großen Trends? Und heute ziehen wir die Zwischenbilanz. Bevor wir das tun, meine Bitte, abonniert diesen Podcast, einmal kurz auf den Button gedrückt und schon verpasst ihr keine Folgen mehr. Den New Work Chat Podcast gibt es immer freitags, manchmal dazu auch noch dienstags eine Bonusfolge. Ich stecke viel Liebe rein und ihr könnt das Ganze unterstützen, indem ihr das abonniert. Und dann zeigen wir auch den Algorithmen da draußen, wie relevant dieses Format ist und können es weiterentwickeln. Vielen Dank dafür und jetzt geht's los. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Rafa wieder da ist. Schöne Grüße aus dem sommerlichen Rostock.
Schöne Grüße aus dem abgekühlten, aus der abgekühlten Oberpfalz zum Glück.
Du bist wieder zurück. Du warst gerade in Japan, ne?
Ich war mal wieder in Japan. Das zweite Mal in diesem Jahr und es war toll. Aber es war auch lecker warm.
Hast du denen wieder deinen Bauernhof gezeigt? Du bist ja auch ein Botschafter, wenn man so will, ne? Von dem dörflichen Leben.
Ich bin ein Botschafter ja für meine Ideen, Gedanken. Natürlich hilft es immer, die Leute an sich ranzulassen. Mhm. Sag mal, bei so einer Tour, jetzt war ich ja bestimmt schon das 10. Mal da und die Hälfte meines Gegenübers kennt mich nicht. Immer so im Schnitt in etwa. Die andere Hälfte kennt mich. Und dann zeige ich immer gern, wo ich herkomme, hilft den Leuten auch, das besser zu verstehen.
Ja. Ich hoffe, dir geht's gut. Wir nehmen am 15. Juli auf und sind so in der Mitte des Jahres. Wir haben zuletzt zum Jahresbeginn gesprochen. Das hat ja schon fast Tradition bei uns. Da schauen wir immer so ein bisschen zurück, aber vor allen Dingen nach vorne. Und dann haben wir uns jetzt vor 2 Jahren, glaube ich, mal dazu hinreißen lassen, dann auch noch mal so eine Zwischenbilanz zu ziehen. Und da bin ich natürlich gespannt, wie so deine Perspektiven sind. Aber du bist gut drauf, ne? Das sieht man schon.
Ja, ja, alles gut. Ich werde jetzt in 3 Tagen 56 Jahre alt.
Ah ja.
Immerhin, bis dahin bin ich schon gekommen. Und ja, bin gut drauf. Nichtsdestotrotz beschäftigen mich doch viele Dinge, aber da können wir heute bestimmt drüber reden.
Auf jeden Fall. Ja, magst du dich nochmal vorstellen für die, die dich nicht kennen?
Genau.
Mach das doch mal so, wie du das gerne tust.
Für die, die mich nicht kennen, ihr hört oder hört und seht Raphael Gilgen, Baujahr 69, der jetzt im 11. Jahr für Vitra, dem Schweizer Familienunternehmen, der Design Company, als Trendscout zum Thema Zukunft der Arbeit arbeitet. Jetzt kann man sich vorstellen, dass dieses Thema gerade Konjunktur hat. Es hatte eigentlich immer, wenn ich das sage, Konjunktur, aber es kriegt jetzt noch mehr Konjunktur. Meine Aufgabe ist es, die Bewege einer neuen Zeit zu verstehen. Noch besser könnte man sagen, in einer Zeit, in der doch alles messbar ist, werden eigentlich die Leute gebraucht, die das Nicht-Messbare entdecken. Man könnte das so Sensing zu sagen. Das ist meine Aufgabe. Privat lebe ich zurückgezogen auf einem kleinen Hof vor den Toren der Stadt Regensburg am Fuß des Bayerischen Waldes. Wunderschön gelegen. Ein gutes Kontrastprogramm zu meiner Arbeit.
Ja, du bist viel unterwegs. Wo warst du dieses Jahr denn schon in diesen 6 Monaten?
Ich war 2-mal in den USA, also ich war in den Städten Seattle, San Francisco, Chicago, Boston und New York. Ja, und war 2-mal in Japan und in Luxemburg. Klein Österreich und der Schweiz, da war ich auch. Ja.
Und wir sprechen ja hier des Öfteren miteinander und es geht um das Lernen. Was hast du in den ersten 6 Monaten gelernt?
Oh, das ist eine schöne Einstiegsfrage. Ich glaube, dass die erste Dimension meines Lernens ist die Geschwindigkeit der Veränderung. Ich hatte ja mal gedacht, dass die Dinge nicht so schnell passieren, war aber dann doch überrascht. Also man beachte mal, Beginn des Jahres zuerst eröffnet die CES in Las Vegas, in Jensen Huang verkündet mit Cosmos eine Art Software-System, was autonomen Robotern oder autonomen, ich sag mal, Maschinen in Fabrikhallen hilft, sich halt autonom zu bewegen, trainiert mit 20 Millionen Stunden Videomaterial. Ich meine, muss man sich mal vorstellen, ja. Danach Svev in Davos mit dem legendären Satz von Mark Benioff, Salesforce-CEO und Gründer, der da sagt, wir sind die letzte Generation CEOs, die es nur mit Menschen zu tun hatten. Die nächste Generation ab jetzt hat es mit Menschen und Maschinen zu tun in Form von Agenten und Robotern. Dann kurz danach war die Eröffnung der Hannover Messe, wo Roland Busch von Siemens den Satz zitiert von Mark Benioff, die waren sehr wahrscheinlich beim gleichen Abendessen, also Roland Busch, Siemens CEO, und danach fügt, dass wir uns unbedingt in Ökosystemen organisieren sollten, denn die KI kennt auch keine Abteilung. Also was für ein schönes Bild. Dann natürlich die Trump-Administration war ja dann, ging in Dienst und damit verbunden eine Fragmentierung in der Wirtschaft und in der Geopolitik, die ja dann gefühlt alle überfordert hat. Was man dann natürlich auch versteht auf einmal, wie resilient wir doch schon geworden sind und Dinge aushalten oder ertragen. Und dann auch zu beobachten, dass die Zukunft passiert, aber wir nicht hinschauen. Also, dass man das Gefühl hat, weil das, was die Menschen sehen, also ohne genau hinzuschauen, vielleicht nicht in deren Muster passt, dass man das dann einfach übersieht und dass dann die Welt woanders stattfindet. So, und was ich dann gelernt habe in diesem Zusammenhang, der Erzählung der ersten paar Minuten, wie tief wir doch verhaftet sind in unseren Denkschulen, die uns konditioniert haben, über Schule, Ausbildung, Beruf und den damit verbundenen Geschäfts- oder Industrielogiken. Und dass im gleichen Moment, wo wir hier sitzen, Unternehmen agieren, die auf ganz anderen Logiken basieren und auf ganz anderen Denkschulen und gefühlt eine Generation Unternehmerschaft überspringen. So, das habe ich gelernt und das macht mich auch, ich kann sehr gut schlafen nach wie vor, Aber das beschäftigt mich massiv.
Das ist eine sehr schöne Punchline. Die Zukunft passiert, aber kaum jemand schaut wirklich hin. Die Frage ist, warum das so ist, ne? Du redest ja auch schon lange über Future Literacy.
Ja.
Du predigst das ja fast gewissermaßen. Ja. Aber irgendwie scheint es nach wie vor bis heute schwer für uns zu sein. Unbequem, ja?
Ja, du sagst was schön. Ich hatte heute Vormittag ein Telefonat mit einem Kunden und er sagte dann auch dann zu mir, Mensch, Rafa, also er hat auch in dieser Organisation mittlerweile eine eigene Lerngruppe, so wie ich meine, über WhatsApp organisiert die über einen Teams-Kanal, wie auch immer. Und dann meinte er, ich stelle auch immer regelmäßig Inhalte von dir rein. Und dann sagte er, aber überleg doch mal, was du da schon alles erzählt hast und irgendwie kommen wir nicht aus dem Quark, ne? Jetzt, um da ins Verstehen zu kommen. Also es gab mal im Spiegel zur Finanzkrise 2008 einen Artikel, den kannst du auch verlinken, im Blindflug durchs Weltall. Dieser Artikel behandelte, also da waren die Ausprägung der Finanzkrise natürlich sehr zu spüren noch, behandelte das, dass etwas, was nicht passieren kann, nicht passiert. Also wie diese besagte Finanzkrise. Und dass die Menschen oder dass wir eigentlich Dinge sehr lange aushalten und die annehmen, weil natürlich das System, in dem wir gerade eingebettet sind, uns nähert, uns beschäftigt, uns vielleicht auch Freude bereitet, wie auch immer. Und deshalb ist halt für das andere kein Platz. Und der Artikel beschreibt dieses Phänomen wunderbar. Und ich glaube sogar, dass wir jetzt in einem vergleichbaren Phänomen sind, denn wir sind sehr geschäftigt oder beschäftigt. Wir verstehen die Dinge in guten Grundzügen. Aber jetzt nimm nur mal das Thema der KI. Also es werden ja gerade Reports veröffentlicht, die dahingehen, dass die Unternehmen, die KI-Agenten im Laufen hatten, jetzt in Agency übergehen. Also wo du viel Agenten kombinierst in einer solchen Agency und die davon ausgehen, dass am Ende des Jahrzehnts, also in 4,5 Jahren, genau diese Agencies in der Lage sind, Dinge zu machen in wenigen Stunden, wozu der Mensch Wochen für braucht. Hm. Und aktuell ist die Verdopplung der KI, also des Lernens dieser Large Language Model in etwa alle 7 bis 8 Monate. Hey, und ehrlich, Gabriel, das ist mein Brett. Ich meine, wer das jetzt hört und bis heute, und das Unternehmen hat bis heute weder einen Co-Piloten noch ein anderes KI-System eingeführt oder du selber als Zuhörer oder Zuhörer nutzt das irgendwie nicht für deine Arbeit, dann bedarf es keiner hellseherischen Fähigkeiten, dass du ein Thema haben wirst. Ja? Oder ich habe den Ford-CEO gehört, der hat am Aspen Idea Festival gesprochen. Auch vielleicht das verlinken. Ich habe noch nie einen CEO, von einem der größten Unternehmen der Vereinigten Staaten so offen sprechen hören darüber, wie blank man eigentlich ist. Und das nicht nur aufgrund dieser Tariffs in Anführungsstrichen, sondern er bekommt aus China nicht mehr die Batterien, die er braucht. Und die Batterien stecken überall drin in dem Auto. Die sind zigfach verbaut. Oder er war, glaube ich, in seinem Leben 64 Mal in China und stellt einfach fest, in was für einer anderen Qualität die Elektromobilität einführen. Und der beste Satz war, die haben so viel Werke, die brauchen gar kein neues mehr zu bauen. Die können die ganze Welt mit Elektroautos versorgen. So. Und das beschreibt dann, und das ist dann diese Situation, in der wir gerade sind.
Ja. Der Frederik Pferd, den wir beide kennen, er war ja hier auch schon zweimal zu Gast im Podcast, ehemaliger Innovation Evangelist von Google, der spricht ja in seinen Vorträgen immer von den 3 A's. Die anderen, ja, wir schauen auf die da oben ganz gerne oder in der Politik, in der Wirtschaft, die anderen, das führt zu Ausreden, warum die das verbockt haben oder anders machen sollten. Und das dritte ist Abwarten. Mhm. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass wir uns schon mit KI beschäftigen. Ich habe mal nachgeschaut, die KPMG hatte dazu dieses Jahr eine Studie. 91% der deutschen Unternehmen sehen das als geschäftskritisch und investieren. Aber das heißt natürlich nicht, dass das überall zu Neuerfindungen und zu wirklich innovativen Bewegungen führt. Und ich habe manchmal so den Eindruck, dass auch jetzt in diesem Jahr, Anfang des Jahres, ne, wir haben in Amerika einen Wandel gesehen, wir haben in Deutschland natürlich einen Politikwechsel gesehen. Wir warten erstmal ab, wie dann so die neue Regierung in Deutschland das angeht. Wir gucken erstmal, was damit passiert. Ich bin immer noch nicht so richtig happy mit dem, wir setzen jetzt um, wir kommen jetzt ins Tun. Weil es gibt ja natürlich immer noch eine Veränderung, die man sich erstmal ansehen kann. Und dann gibt es immer noch mal andere, auf die man schauen kann. Aber dass wir so richtig ins Handeln kommen, dass wir so richtig über Leuchttürme reden, darüber würde ich mit dir heute auch gerne reden. Was gibt es auch für gute Geschichten hier in Deutschland? Da würde ich mir aber noch mehr wünschen.
Boah, ich glaube, abwarten, die Antwort ist zu einfach. Also wenn es alles, pass auf, angenommen, dass wir nur abwarten, dann setzt das ja voraus, dass du erkannt hast, dass etwas passiert, also situativ verändert sich was, dass du dann schon eine Idee hast, und dass du dann nur den Moment abwartest. Aber dafür muss alles, was ich vorher erzählt habe, passiert sein. Das würde ich sagen, ist jetzt nicht die Grundvoraussetzung, ja? Glaube ich nicht. Ich glaube, es ist eine Art Melon. Ja, es ist so eine ganz komische Gemengenlage. Und ich glaube, das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass das Management und die Firstliner nicht über die gleiche oder dieselbe Realität sprechen. Also das Management, damit meine ich Vorstände, Vorständinnen, die Geschäftsführung, und mit den Firstlinern meinte ich die erste Linie, die quasi jetzt rapportiert, blödes Wort, aber du weißt, was ich meine. Ich habe in meinen Gesprächen mit denen, die quasi im Business sind, egal jetzt im Markt, an der Fabrik, die haben sehr klares Bild darüber, was gerade passiert. Und man hat eher den Eindruck, dass das Management nicht gewillt ist oder in der Lage ist, Realitäten auszusprechen. Also wenn man diesen Ford-Talk hört, ne, wo er viele Dinge eingesteht, das traut sich hier bei uns keiner. Vergiss es.
Ja.
Weil er dann auch, weil die Presse ihn sehr wahrscheinlich zerlegt, und aber ist ja egal, es gibt ja viele Gründe. Aber wenn wir nicht an diesen Punkt kommen, diese Realitäten einzustehen, falsch abgebogen zu sein, Entscheidungen, die einfach aus heutiger Sicht dann eben nicht mehr die richtigen sind, die zu revidieren, zu akzeptieren, dass die Logiken, nachdem ein Unternehmen funktioniert, alt sind oder die Normen der Zusammenarbeit, dass die eigentlich nicht mehr in die Zeit passen, dann kannst du machen, was du willst, dann läufst du gegen eine Wand.
Ja.
Ja. Und das, glaube ich, ist das Problem. Dieses, und weißt du, wir reden, ey, überleg mal, wie oft wir Fehlerkultur, hey, das ist bla bla bla. Weil das fängt nicht bei mir an, also in meiner Gehaltsklasse, wo ich eingebettet bin in der Organisation, das fängt eben, jetzt meine ich das nicht auf Vitra bezogen, sondern es fängt aber ganz oben an. Und überleg doch mal, wie verklausuliert die mittlerweile sprechen. Egal wie das Wetter ist, da scheint immer die Sonne. Und das passt 0,0 in die heutige Zeit. Und ehrlich gesagt, geht mir das auch auf den Zeiger mittlerweile. Weil wir verlieren einfach Zeit.
Ja.
Jetzt hast du mich gekriegt. Jetzt habe ich meine Fassung verloren.
Ich hatte den Carsten Puschmann hier kürzlich im Podcast, bedeutender Startup-Investor, der auch international viel unterwegs ist, und der meinte, wir waren eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg, waren wir das Silicon Valley in Deutschland, was wir alles erfunden haben, was wir alles auf den Weg gebracht haben. Dann wurde das sehr, sehr groß und dann wurde man gewissermaßen auch etwas satt. Und jetzt gucken wir wieder, wie wir diesen großen Wagen in Bewegung bringen. Es gibt ja jetzt auch verstärkte Bemühungen, auch die Gründungsszene weiter auszubauen. Startup-Zentren in München, die TUM natürlich als Riesenleuchtturm, aber auch sogar bei uns in Mecklenburg-Vorpommern tut sich einiges. Das ist gut, aber braucht, glaube ich, dann ja auch die Verbindung mit dem Mittelstand, unserem Rückgrat in Deutschland, mit dem du dich ja auch viel beschäftigst und ja auch viel im Kontakt bist. Also von daher glaube ich, es tut sich schon einiges, es bewegt sich auch schon einiges, was auch neue Ideen angeht und Innovationen angeht. Aber wir brauchen auch die Power, die wir ja auch in Deutschland in der Wirtschaft haben, die stark auch im Mittelstand ist, um da zu connecten und das mit hochzubringen. Was erlebst du da so?
Also gut, dass du die Türe dann nochmal aufmachst. Also meine Erzählung von vorhin, wo ich gesagt habe, dieses Realitäten nicht akzeptieren, trifft insbesondere auf die Unternehmen zu, die, also ich klammer mal familiengeführte Unternehmen aus und klammer mal in weiten Teilen den Mittelstand aus, weil die gar nicht die Sichtbarkeit haben. Ich glaube nämlich, sich hinzustellen und mal Klartext zu sprechen, verändert sich automatisch mit der Sichtbarkeit. Ich erlebe nämlich den Mittelstand oder auch die Familienunternehmen nicht so, die treten vor die Truppe und sprechen die Dinge an so und thematisieren das dazu. Und auf deine Frage zurück. Und ich erlebe auch die meisten von denen durchaus vorwärtsgewandt, was natürlich nur jetzt also jetzt muss man nur mal die Großwetterlage mal deuten, ne? Also du bist jetzt Familienunternehmer oder bist Geschäftsführer eines mittelgroßen KMUs. Dann hast du jetzt erstmal zu tun mit der treibenden Kraft des Klimawandels, der dein Unternehmen dazu auffordert, Net Zero zu werden. Dann hast du mit der demografischen Veränderung zu tun, die sehr ausgeprägt sind in diesen Unternehmen, weil die eine extrem lange Betriebszugehörigkeit haben. Dann haben die noch damit zu tun, mit der ganzen technologischen Veränderung, also nach der Integration in die Cloud und dem Thema Remote Work kommt jetzt das ganze Thema KI. Dann haben die durch die Bank weg damit zu tun, mit der geopolitischen Fragmentierung. Und dann haben die noch mit der, ich sag mal, ständig anwesenden Unsicherheit per se zu tun. Jetzt hast du schon 5 treibende Kräfte.
Und sie suchen auch noch Personal.
So, warte. Ja, neben deinem ganz normalen Geschäft. Also du hast eigentlich schon, neben deinem ganz normalen Geschäft, eigentlich will ich nur Business machen, hast du 5 treibende Kräfte, die dich auf Trab halten. So, jetzt kommt noch in Deutschland die Besonderheit dazu, wie der Staat oder ja halt wie die Gesetzgebung die Unternehmen noch in Beschlag nimmt und beschäftigt mit Aufgaben, die Monkey Business sind, ist zu Genüge drüber geredet worden. Hey, und das kostet ja so viel Energie. Das heißt, bevor du auf den Platz gehst und die 90 Minuten spielst oder bevor du das Rennen fährst, hey Junge, hast du schon so viele Körner gelassen? So, und ich finde, das macht es gerade für die so schwierig. Ja. Und also, wo die auch sagen, boah, Gilgen, hör auf mit deiner Zukunft. Ich habe hier gerade so viel Gegenwart. Ich weiß ja gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. So. Nützt aber nichts, ja. Nützt nichts. Und du hast ja vorhin gesagt, also du wartest ja darauf, dass es losgeht.
Na, dass es verstärkt losgeht. Ich glaube schon, dass da was passiert.
Ja.
Aber es dürfte gerne noch, der Tanker dürfte gerne mal so richtig in Schwung kommen.
Ja. So, und jetzt bleiben wir doch einfach mal bei dieser Realität. Ja, wir haben eine neue Regierung. Aber die Mitarbeiter in den Ministerien, in den anderen Organisationen, die sind doch erstmal geblieben. Und damit auch deren Normen, wie man sich organisiert, weite Teile der Gesetzgebung, die Tools, die man hat oder die man nicht hat. Also wie soll das dann bitte, also wie soll das so schnell gehen? Und weil die können ja eben nicht durchregieren. Also angenommen, du bist hier in Regensburg, beim Wasserzweckverband irgendwo oder du bist hier an einer Stelle, der bei einer Behörde, die etwas reguliert oder die für etwas verantwortlich ist, dann exekutiert die doch erstmal. Und erstmal ändert sich für die überhaupt nichts. Also so gern, wie sie es tun würden. Ja. So. Andererseits, also hier mein Landkreis, der ist ja, ich glaube, im Bereich der Digitalisierung, der Landkreis Regensburg, der ist richtig weit vorne. Hat aber auch damit zu tun, wir haben eine super engagierte Landrätin und die hat ein super engagiertes Team hinten dran, die von Co-Pilot und Chatbots und was weiß ich nicht alles, in Zulassungsstelle, so viel Transaktionen ermöglichen, also digital ohne Behördengänge. Also es geht dann doch, ja. Also es scheint Akteure zu geben, die die sagen, hier ist ein Vakuum. Mhm. Also ihr schreibt mir weder der Freistaat was vor, noch schreibt mir hier die Bundesregierung was vor. Also wie das Land, noch der Bund. Hier kann ich agieren und hier fülle ich das aus. Ja. Oder ich glaube, sehr gutes Beispiel ist in Tübingen. Ja, der ist ja oft der Bürgermeister ist ja oft in den Medien. So, und dann denkst du doch, scheint doch was zu gehen.
Ja.
Losgelöst jetzt, wie du dastehst, also wie dein Haushalt, wie es gerade um den bestellt ist.
Genau, nämlich diejenigen, die nicht fragen, was dürfen wir, sondern die fragen, was können wir machen. Ne? Die schauen, was ist da, was bewegt sich gerade, welche Möglichkeiten ergeben sich jetzt. Und nicht warten, bis irgendjemand sagt, ihr dürft jetzt bitte loslegen, sondern die starten. Ne?
So, und jetzt bist du beim Thema. Komm zu dem Thema der Denkschule zurück. Eine Denkschule, die drauf bedacht ist auf diese Gründlichkeit, die bedacht ist auf Kontrolle, die bedacht ist auf, wir verproben das erstmal, bevor wir das entscheiden. Die ist ja das Gegenmodell von einer Denkschule, die aufgebaut ist auf Offenheit, die aufgebaut ist auf Geschwindigkeit und die darauf aufgebaut ist, Verantwortung zu übertragen. Aber das thematisieren wir ja nicht. Ja, das heißt, und wenn du ja nicht einen darauf ansprichst, also das ist ja egal, wir Menschen haben Dinge gelernt, das ist tief in uns konditioniert und so, wie tun wir das? Und wir stellen das, bis wir tot umfallen, nicht mehr in Frage. Aber jetzt ist es halt wichtig, wesentliche Dinge unseres Handelns in Frage zu stellen, auf Basis welcher Normen die funktionieren. Also ich rede jetzt nicht, was du mit deiner Familie machst oder Privatleben, sondern im unternehmerischen Kontext. Ja. Und das wirklich zu durchleuchten und zu verstehen. Es ist ja nicht so, dass die Menschen das nicht spüren, ja, also Das ist ja wunderbar. Menschen spüren ja, dass etwas nicht in Ordnung ist. Menschen spüren, dass etwas im Argen liegt. So, und dann das zu artikulieren, das fällt ihnen schon schwer. Geschweige denn dann zu sagen, okay, wo müsste man denn ansetzen? Und jetzt sind wir bei einem Thema, da fehlt dann die Vorstellungskraft.
Ja.
Und die fehlt dann in diesen Zeiten umso mehr.
Über Vorstellungskraft habe ich auch kürzlich mit dem lieben Florian Holster gesprochen. Freund von dir auch. Und war ja mit dir schon viel unterwegs und hat generell auch schon viel weltweit gesehen. Und er sagt, irgendwie hat er immer so den Eindruck, dass in anderen Ländern, sei es jetzt im Silicon Valley oder auch in Asien, dass man so die Vorstellung hat, das Beste liegt noch vor uns. Und in Deutschland erlebt er das oft so, dass gedacht wird, irgendwie haben wir die besten Zeiten hinter uns. Schade. Und jetzt gucken wir mal, was wir draus machen und gehen natürlich irgendwie weiter. Und planen jetzt irgendwie neu, obwohl wir schon ahnen, dass wir nicht mehr so planen können. Das ist ja, was du gerade sagst. Aber das hat auch mit Optimismus offensichtlich, mit Zuversicht zu tun. Und da sind wir nicht so richtig gut drin, denke ich immer.
Ja, da bin ich bei dir. Aber ich würde jetzt mal, also ich komme da jetzt sofort drauf, aber ich würde jetzt gerne mal, mir ist danach gerne ein Beispiel zu bringen, eine Referenz, ja. Damit man das, man könnte sagen, boah, das ist ja sehr verklausuliert und abstrakt, was die gerade besprechen. Um das Thema mit Denkschulen und Industrielogiken greifbar zu machen, habe ich so eine Art Workshop-Format gemacht, um damit Kunden zu konfrontieren. Eins meiner Beispiele ist das Unternehmen Xiaomi, was vielleicht der eine oder andere aus China kennt. Ich habe die das erste Mal besucht im Jahr 2018 und 19 in Shenzhen. 18 sind die an die Börse gegangen. Also erstens das Unternehmen, gegründet von dem Li Yong 2010 mit eigenem Geld, sofort komplette, also als Mobiltelefon, Smartphone-Hersteller, ist mittlerweile der chinesische Apple, hat dann 2010 gestartet, aus seiner Bude heraus, ging 2018 an die Börse mit eigenem Geld, hohe Ausstrahlung in Asien, dann 2021, in der Pandemie, entscheidet sich das Unternehmen, Autos zu bauen. Wie wir vorhin schon gehört haben, zu der Zeit wusste man schon, dass man eigentlich davon ziemlich viele in China haben wird. 2024 im Oktober auf seiner letzten Jahreskonferenz, die dauert 3 Stunden, kann man sich im Netz anschauen, ich glaube 2:47, stellt er am Ende diesen Xiaomi, XU7 vor, diese Renntüte, und sagt seinen Zuhörern und seiner Community, hey, wir sind jetzt Partner am Nürburgring, ja, die Nordschleife, das ist die härteste Rennstrecke der Welt. Und wir bauen nicht nur ein Auto, wir wollen mit diesem Auto dort gewinnen. Wir wollen gegen die Wettbewerber antreten. Und dann beschreibt er diese Endurance, was es braucht. Und auch auf diesem Weg, wir werden scheitern. Aber wir haben in den letzten, dann blickt er zurück, seit 2010 so viel gelernt, und sind immer noch Abenteuer-Orang, sind immer noch Entdecker. Und was ist passiert, um es kurz zu machen? Im April diesen Jahres die drittschnellste Rundenzeit aller Zeiten. Mal eben in den Asphalt gefräst. Ein Autohersteller, der bis vor 4 Jahren überhaupt gar keine Autos gebaut hat. Erstens, vor 2 Wochen öffnet er den Verkauf seines SUVs und hat 290.000 Bestellungen in den ersten 3 Stunden, davon 200.000 in den ersten 3 Minuten. So, und wenn ich jetzt sowas lese und höre, recherchiere, eintauche, über mir den Typen anhöre, seine Biografie lese, stelle ich mir doch die Frage, wo sind wir eigentlich falsch abgebogen? Also, wie kann das sein? Warum kommen wir nicht aus dem Quark? Und von diesen Geschichten in unterschiedlichen Größenordnungen könnte ich dir jetzt ja wahrscheinlich 10 erzählen, die uns alle irgendwie betreffen. So, und jetzt kommst du mit deinem, wir sind eher die so Zutrauen oder vergangenheitsorientiert, ist ja egal. So, um es kurz zu machen, wir können uns das nicht mehr leisten. Punkt. Das ist, auch das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Ja, dafür sind wir einfach als Land zu groß. War ja letzte Woche in Japanern, die Japaner sind nochmal gut 40 Millionen mehr wie wir, und habe denen gesagt, dass natürlich ein Land wie Österreich oder die Schweiz oder Holland andere Ausgangssituation hat, aber wir als diese großen Wirtschaftsregionen, wir sind dazu verdammt, uns immer wieder zu erneuern. Weil wir halt genau mit denen an den Start gehen müssen, ins Rennen gehen müssen. Mit denen müssen wir uns matchen auf Dauer. So, und deshalb ist auch gar keine Zeit. Aber weißt du, was auch hier ist? Hier thematisieren wir das ja auch nicht richtig. So, der März geht zum Tag der Industrie und sagt, ja, wo die Regierung kommen muss, okay. Dann sagt er, wo wir stark sind, okay. Aber wir neigen ja auch immer noch dazu, uns ein wenig zu feiern.
Ja.
So, ich sage ja nicht davon, dass wir sagen müssen, wir sind am Arsch. Was ich nur meine, ist zu sagen, hey, schau mal, der hat uns im Augenwinkel mal eben überholt. Der hat diesen Blindspot genutzt, wie auch immer der entstanden ist, und zeigt uns gerade, wo der Hammer hängt. Es ist eine gute Zeit, alle Mann an Bord. Und zu sagen, okay, und wir finden jetzt unseren Platz genau in dieser Situation. Das ist wichtig zu tun.
Du hast ja auch gesagt, die Zukunft passiert. Die Frage ist, wer den Mut hat, nicht nur zuzuschauen, das ist nämlich auch irgendwie gerade dein Beispiel, sondern sich selbst neu zu sehen. Also auch vielleicht nochmal zu schauen, wie entwickeln wir das Businessmodell weiter, wo gehen wir mal disruptiv rein. Das hat aber mit Risikofreudigkeit auch zu tun. Was sind Beispiele, die du in Deutschland siehst, die in die Richtung gehen?
Es hat aber auch mit Vorstellungskraft zu tun. Ich gebe dir mal dazu ein Beispiel. Ich war in San Francisco, traf Ken Fu von Autodesk. Ken Fu ist der Vice President Strategy, also Partnerstrategie. Hatte bei denen bei der großen Europakonferenz hatte ich die Keynote in Darmstadt. Und wir kamen bei Autodesk in einem Lab, was übrigens nach wie vor nach 10 Jahren, 11 Jahren immer noch super ist in San Francisco, kamen wir ins Gespräch. Und dann meinte er zu mir dann, ja, Rafa, was würdest du denn tun bei Vitra? Ich so, wie meinst du denn das? Ja, wir haben uns so viel unterhalten. Mich würde interessieren, so was glaubst du, was ginge? Oder was würdest du tun? Da meinte ich, okay, ja, ich hätte da schon eine Vorstellung. Das eine, was ich tun würde, auf dem Vitra Campus würde ich so eine Fabrik bauen. Da stand drüber von Design to Production. Da könnte Gabriel Rath und seine Töchter und seine Frau oder die Vitra Community könnte über einen Art Systemkatalog Konfiguration vornehmen, könnte modellieren. Das Ganze, die ganze Maschine wäre gefüttert mit all den Daten, die wir haben, über Materialitäten, über Verbindungen, über Shapes, die auch in Schönheit führen. Und wie von Geisterhand, aus deinem Entwurf, das, was du machst, was wir dir so im Art Gaming-Format zur Verfügung stellen, entsteht hinten ein Produkt und das wird dir zugeschickt.
Ein 3D-Druck.
Und in dieser Fabrik, wie auch immer, ist ja egal. Du gibst ja viele unterschiedliche Techniken. Also auch da hat sich ja total viel getan. Du kannst ja heute sogar Produkte prompten. Ja, es hat Auto, das haben sie uns gezeigt. Und am Ende bekommst du dein Etwas. So. Für dein Portemonnaie, für deine Vorstellungskraft zugeschickt. Das ist das eine. Das andere Extrem wäre, Scouts scouten auf der ganzen Welt die Handwerkmeister, die letzten Meister ihrer Art. Ob das die Papiermacher in Japan sind, ob das Weber in Italien oder in Südamerika sind, ob das Keramikmenschen aus China sind, ob das Seidenleute aus Indien sind, sei mal egal. Wir scouten die und die sind bei uns so 6 months Artisan Residence oder wie auch immer. Und wir hätten dann als das Kontermodell zu dieser Fabrikhalle, die keine Scheiben hatte, die von außen eher so denkst, boah, was passiert da, hättest du ein wunderbares Gebäude wie so der Grand Palais in Paris, aber im Holzbau, durchsichtig. Und da sitzen die letzten Handwerksmeister ihrer Zeit. Und du hast Teilhabe, aber auch die machen Produkte und auch die kannst du kaufen. So. Und dazwischen, zwischen diesen zwei Extremen, sind viele Graustufen, in denen dann Vitra so stattfindet, wie wir heute sind. So. Mhm. Das meine ich damit. Und jetzt wäre die Frage, geht das technisch überhaupt? Ist das lösbar? Aber ich finde, du brauchst im Prinzip dieses Thema der Speculative Future, da diesen Ball zu spielen, damit du dich aus dem herauslöst. Das ist wie der Xiaomi-Mann, der die Vision hatte, der sagte, alles, was stattfindet, führt uns über diesen Nürburgring, ob wir wollen oder nicht. Und wenn wir dort bestehen, öffnet sich eine Türe, ein Möglichkeitsraum, der uns in eine andere Zeit führt. Und so könnte das ja jede Firma machen. Ja. Hm.
Wahrscheinlich wurde Xiaomi auch anfangs belächelt. Was ist denn das für eine Moonshot-Geschichte? Die wollen jetzt hier das Ding gewinnen. Wie soll das gehen? Und dann zack, sind die schnell, weil die eben viel ausprobieren. Ja, du sagst ja auch, Geschwindigkeit schlägt Perfektion. Also man muss auch offen für Experimente sein. Ne? Das hast du ja auch gesagt. Es geht auch um Dinge, die vielleicht dann mal nicht klappen, aber du kommst dadurch vorwärts.
Ja. So, und übrigens auch dazu, ne, jetzt will ich ja nicht nur mein Gegenüber damit beschießen, aber angenommen, du dekodierst jetzt Xiaomi. Also angenommen, du sagst jetzt, okay, ich besorge mir jetzt alles über das Unternehmen, was ich draußen finde, Videobeiträge, Texte, Dokus, Bloomberg, andere Magazine. Und dann dekodierst du das, dann zerlegst du das. Dann findest du natürlich den Bauplan, die Denkmuster, die Industrielogik einer neuen Zeit. So, also was ich damit sagen will ist, es geht ja gar nicht darum, dass du, also du müsstest dir selber die Frage stellen. Also dass du erstmal für dich formulierst, so in meinem Beispiel von diesem Design to Production und die letzten Handwerksmeister der Welt. So. Und dann ist ja die nächste Frage, also angenommen, das wäre eine Idee, wo schaust du das eigentlich an? So. Und das tun wir nicht. Weißt du, das Erste ist, zu deiner Ambition, die ich ja Unternehmerinnen und Unternehmern gar nicht abspreche, passt du das Thema der Vorstellungskraft, du multiplizierst quasi die Vorstellungskraft mal deine Ambition und dann sagst du, okay, wenn dem so ist, dann lass uns doch mal herausfinden, wie groß ist das eigentlich und wo finde ich das? So, aber das kannst du eben nicht aus Wuppertal heraus oder aus Freudenstadt oder was weiß ich, wo du gerade als Firma sitzt. Daraus kannst du es nicht tun.
Und du kannst ja natürlich heute auch mit Unterstützung von KI sehr schön ansehen, wie entwickeln sich Märkte, welche Trends entwickeln sich. Also stell dir mal vor, Rügenwalder, die Mühle, hätte vor 5 oder 10 Jahren, als sie begonnen haben, schon KI nutzen können, wie schnell sie gewesen wären. Also sie haben es noch nicht mal gehabt zu der Zeit und haben es aber trotzdem gemacht und der Erfolg hat ihnen recht gegeben, weil sie sehr mutig da reingegangen sind. Ne?
Mhm. So, und jetzt sind wir bei einem anderen Punkt. Ich hatte heute Morgen noch ein Gespräch mit einem Vitra-Partner, so zum ein Gespräch, also eine Abstimmung zum Thema KI-Integration in das Geschäft. Und da habe ich ihm gesagt, also um es ganz klar zu sein, du musst jetzt damit anfangen, egal wie du es machst. Aber jetzt die andere Seite ist, KI ohne Kontext ist dumm und Kontext ohne KI ist mindestens genauso dumm. Was will ich damit sagen? All dein Wissen, was du hast, wie du dein Business gemacht hast, wie du deine Firma geführt hast, dieser Kontext ist Gold wert. Ja, das ist die kritische Masse, die du jetzt mit der KI bespielen kannst. So, das sind wie meine, weiß ich nicht, aus den letzten 2 Jahren 500 Reports, die gerade in meiner Maschine schlummern. So. Und die ich irgendwie mal gefunden habe, kurz angeschaut habe, abgespeichert habe. Das ist der Kontext. Und hier ist natürlich eine große Chance für uns, ja, diesen Kontext, diesen Garten zu bestellen. So. Nur was es ist, das ist wie Keller aufräumen. Weil viele, also die, weil das Anlegen der Daten, um es mal so zu sagen, als das Saatgut in der Vergangenheit und deren Archivierung eher so Arbeit für einen der Vater und Mutter erschlagen hatte, ja, so, hatte keiner Lust drauf. Und jetzt natürlich musst du in diesen Keller gehen oder in diesen Speicher oder wo auch immer du dein Zeug hast. Und jetzt musst du diesen Garten bestellen. So. Und nochmal, für uns eine große Chance. Ja. Auch übrigens darüber spricht der Ford-CEO dann, wenn er das ganze Video anschaut. Er sagt auch, wie viel Kompetenz Amerika verloren hat in dieser kritischen Ökonomie des Produzierens. So, und er schaut dann, ist ein bisschen neidisch auf Deutschland beziehungsweise und auf Japan, wie viel Kompetenz hier auch noch ist, auch mit dem Handwerk. Und das ist uns auch gut zu wissen, dass die Vereinigten Staaten werden nächstes Jahr 250 Jahre. Ich habe letzte Woche den Japanern gesagt, die sind da nicht mal Teenager, die sind gerade in der Grundschule. Und schaut mal zurück, was ihr alles gemacht, erlebt habt, wie tief Dinge bei euch konditioniert sind. Und jetzt geht's nur darum, diesem Gedächtnis ein neues Leben zu geben, eine neue Sichtbarkeit. Und bei uns ist das genauso, aber wir denken da gar nicht drüber nach. Ja? Design im Sinne, also jetzt nicht gestalten, ich designe eine neue Bluse oder ich designe einen Stuhl, sondern Design im Sinne der vielen Produkte, die in Deutschland entstanden sind, wird eine Transferdisziplin, Transfertechnologie. Und wer das erkennt, der führt eigentlich sein Unternehmen in eine komplett neue Zeit.
KI nimmt uns viel ab, KI erweitert unsere Fähigkeiten, gibt uns auch den Raum, damit wir uns wieder auf das konzentrieren können, was wir eigentlich gut können als Menschen, nämlich nicht diese Monkey Work, sondern die kreative Zusammenarbeit. Dafür brauchen wir auch Räume. Das hast du auch in deinem Work-Panorama. Dieses Jahr gab es ja die 25er-Version. Auch mit drin, Räume werden zu Werkzeugen. Ich würde gerne mit dir auch nochmal über die Bedeutung von Raum und auch von Büros sprechen. Das wandelt sich natürlich auch sehr. Ich kann mich gut erinnern, dass wir vor 3-4 Jahren noch darüber gesprochen haben, das Büro ist in Konkurrenz, ne, zum Homeoffice und wo geht die Reise hin? Und jetzt erlebe ich natürlich auch in den letzten Monaten sehr spannende neue Herangehensweisen an Büros. Ich hatte hier im Podcast die Ina Nikolova von Kinso, die den Potsdamer Platz, also das ehemalige Sony Center, neu erfunden haben.
Ja, kenne die Geschichte, ja. Und super Story
und
auch.
Sie sagt ja, the office is a dance floor und das Büro der Zukunft ist wie eine kleine Stadt in der Stadt, geprägt von einer Nutzungsdurchmischung. Das hat mir so gut gefallen, dass ich das nochmal mitgebracht habe. Also noch mehr auch zu denken, was passiert drumherum, ne? Wie können wir das mit reinnehmen in das Büro, damit dort verschiedene, vielleicht sogar Zufälle ermöglicht werden.
Übrigens an der Stelle herzlichen Glückwunsch an Kinso, die werden diese Woche 20 Jahre.
Ja.
Dann kleine Anmerkung, Citizen Office, diese Idee, Büro als Stadt zu betrachten. Links von mir liegt das Originalbuch von Vitra aus dem Jahr 1993 oder 94, also über 30 Jahre alt. Und jetzt zu deiner Frage, was macht das mit Raum? Also du hast ja vorhin eins gesagt, du kamst über das Thema der Automatisierung. Also ich rede immer von KI im Kontext, wir können automatisieren, wir können augmentieren. Was ist Automatisierung? Automatisierung, das ist, was ich auch eingangs gesagt habe, dass jetzt die Agenten oder diese Agencies in der Lage sind, umfangreiche Tätigkeiten, wofür Menschen Wochen brauchen, das in Stunden zu tun am Ende des Jahrzehnts. Auch Statista hatte jüngst, können wir in den Shownotes verlinken, einen Report veröffentlichen mit den wunderbaren Automatisierungspotenzialen durch unterschiedliche Domains. Allein die Begrifflichkeit, wenn man das liest, dann denkst du auch, oh, wunderbare Automatisierungspotenziale. So, das andere, was du beschrieben hast, ist ja die Augmentierung, also wie erweitert man sich selbst. Ich versuche das immer so zu beschreiben, egal was du machst, ob du gerne kochst, ob du malst, ob du musizierst, ob du Gedichte schreibst, auf einmal hast du 24/7 einen Buddy, so wie der Roboter, wie der BB-8, der dir dabei hilft, immer besser zu werden. Wie geil ist das denn, bist du? Also du augmentierst dich. Ein Rafa ist in der Lage, einen Text zu verfassen, wie ein Stefan Zweig, aber wie ein Stefan Zweig, wenn er das denn wollte, aus dieser Perspektive. Oder er könnte einen kritischen Blick auf ein Areal werfen, aus den Augen von Rem Koolhaas, dem Architekten von OMA. Das ist Augmentierung. So, und jetzt kommt ein spannender Part. Jetzt kommt der Raum auf einmal als Kontext dazu. Es wird ja, also dieses Potsdamer Platzbeispiel, wunderbare Geschichte. Ich bin ja mit einem japanischen Kunden, habe ich die USA bereist. Und wir waren unter anderem beim Sears Tower, heute Willis Tower. Der Sears Tower war quasi, Sears war die Vorstufe von Amazon. Deshalb gab es auch das größte Post Office der Vereinigten Staaten auch in Chicago, weil gegenüber vom Chicago River war dann das Post Office. Aber Achtung, der Sears Tower war 440.000 Quadratmeter nur Bürofläche. Hatte vielleicht unten ein kleines Bütchen. Um mal zu verdeutlichen, was sind 440.000 Quadratmeter Bürofläche? Ein Durchschnittsturm in Frankfurt ist ein Viertel davon. Ein echter Brummer. Und dann ist eins passiert. Blackstone kauft das Gebäude im Jahr 2015 und hat dann Gensler damit beauftragt. Und Gensler hat dann daraus ein wirklich auf 5 Etagen, also in die Erde und aus der Erde raus, ein veritables Quartier gemacht. Hat quasi 10% der Fläche umgewidmet, ähnlich wie die Geschichte am Potsdamer Platz. Und auf einmal hast du einen echten neuen District. Wenn das damals nur ein Arbeiter lag, also es passieren zwei Sachen. Das eine ist, wir haben nach wie vor in diesen, ich sag mal, Büroquartieren, in diesen Büroarealen zu wenig, wie man heute sagt, Amenities, dass diese Häuser einen lebendigen, aktiven Beitrag zur Stadt leisten, 24/7. So, das ist erstmal die eine Perspektive. Dass aus einem Quartier, was eigentlich von 9 to 5 gedacht wird, ein Ort wird, der ist 24/7 funktioniert, der und holt alle Menschen ab. Und das war einfach wunderbar zu sehen. Übrigens, die Old Post Office ist auch aktiviert, da wurde Transformer gedreht unter anderem, stand 20 Jahre leer. Die hosten heute 400 Events pro Jahr. Das muss man sich vorstellen, zwischen 40 und 5.000, 6.000 Mann. Und natürlich gibt es auch Büro, aber gleiches Prinzip. Jetzt kommt die zweite Perspektive. Also wenn du auf einmal denkst, so ein Quartier adressiert sich nicht nur an den Mieter, also an das Unternehmen, sondern an die Nachbarschaft, die dort wohnen, an Besucher, die mal eben vorbeikommen, so wie ich, oder an Menschen, die sehr dezidiert dahin gehen, weil sie dort was erleben können, dann ist die nächste Frage, was eigentlich schon ziemlich viel ist, ehrlich gesagt, wie organisiert sich denn dann die Arbeit? Und wenn wir jetzt, also angenommen, wir kürzen mal ab und sagen, es geht in Zukunft nicht um Mensch oder Maschine, sondern um Mensch und Maschine. Das beste Team ist der Gabriel und Gabriel plus seiner AI und der Rafa plus seiner AI und das Vitra R&D-Team plus der KI. So, wenn wir das mal verstanden haben, dann werden diese Räume natürlich anders sein. Dann sind diese, erinnere dich daran, wie oft ich darüber erzählt habe, das Kollektiv schlägt. Und jetzt ist die Zeit, das heißt, du verlässt diese Ich-Rolle, sondern du gehst in eine Kollektivrolle rein. Das heißt, diese Orte sind viel mehr teamsorientiert, also gruppenorientiert, aber eher dynamisch. Ja, wir nennen das ja bei Vitra dieses Dynamic Spaces oder auch Beta Spaces. Ja, gleiche Idee. Und jetzt findet eins statt. Zukünftig sind diese großen Videowände, wenn du sie vielleicht heute nur im Eingang siehst, im Auditorium, die werden dort verbaut sein. Wir werden super hybride Orte haben. Wir werden keine technologische Limitierung haben. Also Kolleginnen und Kollegen können gemeinsam prompten, sehen, die Applikationen laufen. Wir werden neue Software haben, die eben nicht Teams heißt oder nicht Zoom heißt. So ähnlich, was Journey macht mit Vue, wo du komplexe Kontexte mit eingebettet kriegst. Und das sind ganz andere Orte. Ich sag mal, was sich verändert, ist die Art und Weise, wie wir in diesen Orten arbeiten. Natürlich bleibt die Cafeteria oder das Casino, wie du es nennst, das bleibt gleich. Der Ruheraum, das Fitness, das bleibt ja alles. Aber diese Orte der Arbeit, die wären dann eher so wie an der Uni, wenn man heute ein cooles Technikum hat oder einen coolen Space bei DO, der so multifunktional ist, aber da nochmal 2, 3 Schläge drauf. So.
Ja.
Und ja, ist untrennbar verbunden. Du brauchst diese Orte. Es gibt ja auch mittlerweile im Kontext Neurodesign und Neuroarchitektur, Universitäten, die sich darauf spezialisiert haben, Bauherren, Projektentwicklern, sehr validiert aufzuzeigen, wie denn die Orchestrierung der Räume, die Beschaffenheit auf unsere Psyche, also auf unsere Human Needs sich auswirkt und wie du das stützen kannst. Und hier betreten wir eine total neue Zeit.
Ich erlebe das ja oft so, dass jeder für sich mit KI-Tools arbeitet. In Meetings ist es dann only human, also noch sehr oft. Und dann geht wieder jeder in sein Büro oder an seinen Platz, wo auch immer er sitzt, und hat dann wieder mit KI-Tool zu tun.
Sehr schön.
Schön wäre ja, wenn wir auch in den Meetings die Interaktion mit einem Bot hätten und dann nochmal fragen, sag mal, lieber AI-Rafa, wie siehst denn du das? Kannst du das nochmal challengen und so weiter? Und dann machen wir aber weiter und bleiben im Meeting. Das würde ich mir noch mehr wünschen.
Ja, aber du sprichst ja was Tolles an, aber schau mal, das lernen wir ja gerade. Jetzt, ich spekuliere mal weiter, 2 Jahre weiter. Du bist bei einem deiner Auftraggeber. Ihr sitzt im Meeting zusammen, die KI, also die KI des Unternehmens, also ob der jetzt den Co-Piloten von Microsoft sitzt oder ob der ein eigenes Unternehmensgehirn hat, sage ich mal, wo all die Daten, die Informationen hinterlegt sind, läuft parallel mit, hört das Gespräch und dann äußert sich über ein Ping oder über ein Farbsignal, ja, gibt eine Anmerkung, Gabriel und Susanne, ihr habt gerade über dieses Thema besprochen. An der Stelle gibt es gerade ein laufendes Projekt von unserem Team in Wien. Anbei habe ich euch das mal, ihr ist jetzt im Desktop zu sehen, bitte schaut euch das mal an. So, ja, das wird passieren. Aber nochmal, wir betreten das hier gerade erst. Oder ich gebe dir einen anderen Case. Ja,
aber wir sind andererseits auch schon seit November 22 mit Gen AI unterwegs. Und wir haben jetzt Juli 25.
Ja, okay, aber jetzt fairerweise muss ich sagen, überleg mal, wie lange hat es gedauert, bis die ersten Unternehmen das Transkribieren haben mitlaufen lassen, aus unterschiedlichen Gründen. Ich würde mal sagen, die schnellsten nach 10 vielleicht, ja, vielleicht sogar erst nach einem Jahr. Und was es jetzt einfach braucht, ist, dass die die Softwareanbieter, und das sind ja nur einige wenige, über die wir uns organisieren, ob das jetzt Google ist oder ob das Microsoft ist, dass die oder halt Apps, die quasi als Applikation verbaut werden können, dass die mitlaufen. Ja, wobei, das beunruhigt mich jetzt nicht, Gabriel, weil ich glaube, das geht dann schnell. Ja, wenn du erstmal bis hier gekommen bist, dann geht das fix. Aber ich glaube, das ist jetzt, wir werden hier bald durchstechen. Ja, also es wird hier, genau der Punkt wird kommen. Und dann verändert das ja auch alles. Ja, also überleg dir mal, also angenommen, du bist jetzt bei einer Bank und du bist in der Kreditabteilung und diese Kreditabteilung verfügt über alle möglichen Finanzierungen für KMUs auf Knopfdruck. Du hast sie einfach in der Sekunde da, weil die Cases passen, du hast vielleicht einen Unternehmensübergang, wie auch immer. Hey, da machst du auf einmal Riesensätze. Ja, also über alle Unternehmensbereiche, also über alle Domains, Branchen beziehungsweise über alle Unternehmensbereiche hinaus.
Was ja noch sehr menschlich zu bleiben scheint, ist das Thema Vertrauen. Also gerade auch, wenn es manchmal um Verkaufsentscheidungen oder Kaufsentscheidungen geht, dann kommt der Mensch, auch gerade bei Banken, du hast das Beispiel gebracht, kommt der Mensch oft noch ins Spiel und fügt dann so alles zusammen und dann guckt man sich gemeinsam am Computer an, was da so geht. Glaubst du, dass wir in Zukunft vielleicht doch menschenähnliche, ob es jetzt Roboter sind, also da haben wir auch so interessante Companion-Modelle in den letzten Monaten kommen sehen.
Gibt es auch gerade einen schönen Kinofilm zu Companion mit dem Namen.
Ja, glaubst du, dass wir dann irgendwann auch sagen, ich vertraue dir jetzt lieber Roboter, lieber Companion, oder bleibt das Menschliche?
Also ich glaube, so wie als auch.
Ja.
Also ich glaube, es gibt so Cases, da, also jetzt angenommen, ich würde jetzt hier, wir würden uns jetzt im Hof, auf dem Hof entscheiden, Solar auszuweitern, Batteriespeicher anzuschaffen, weil es erst Elektroauto am Hof rollt. Und dann vielleicht den Mietern auch anzubieten, günstig über Solarstromtarif, also über eine Eigennutzung zu gehen. Also sowas könnte ich mir sehr gut vorstellen, das nur mit einer KI zu machen und dass selbst das Unternehmen, mit dem wir dann zusammenarbeiten würden, das auch nutzen würde, also in dem Case. So, und dann gibt es natürlich andere Anlässe, wo du dann gern nochmal eine Einschätzung brauchst. Ja, finde ich übrigens in beide Richtungen gut. Weil das eine ist einmal, es fordert die jeweilige Person als Ansprechpartner, sich immer wieder mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und das eben nicht Bestbare zu sehen oder zu erkennen oder das zumindest mal ins Spiel zu bringen. Und auf der anderen Seite fordert das unseren Umgang mit diesen Technologien, die auch besser zu machen. Ja, also ich nutze ja mein ChatGPT intensiv täglich. Halluziniert, also ab und zu mal, ne? Und dann sage ich, ey, das ist jetzt gar nicht das Thema, du bist am Holzweg. Darüber, ach so, und dann entschuldigt er sich und sagt, ja, und dann geht er raus. Aber ich würde mal sagen, die Zusammenarbeit ist fast, wie mit einer Mühe, ist natürlich nicht so lustig oder unterhaltsam wie meine Kollegen. Aber ich schätze das sehr, ja. Ich kann einfach viel mehr machen, ja.
Ja. Aber vielleicht hast du das mal gesehen, es gab mal vor, ich glaube, schon 10 Jahren so einen Animationsfilm, Baymax. Das war so ein Gesundheitsroboter. Und der lief dann überall mit rum und der hat dir auch Medikamente verabreicht. Also es war so ein richtiger Live-Companion-Robot, das, was wir jetzt für fast schon 10.000, 12.000 Euro kaufen können, obwohl die Dinger noch nicht wirklich Medikamente verabreichen, ja. Gott sei Dank. Aber das kommt ja jetzt auch sehr krass. Und vielleicht hast du dann auch irgendwie ältere Leute, das ist ja ein gesellschaftliches Thema.
Ja, logisch.
Und,
ja.
Und vertraut man da, ne? Also da finde ich sehr spannend, was da gerade passiert.
Übrigens auch dazu, das war ja die Studie von Harvard, Nummer 1, Anwendungsguide, also Nummer 1, Anwendungsfall ist Therapist.
Mhm, ja.
Also der höchste Anwendungsfall ist Therapist, ja. So im Kontext der KI. Aber nochmal zurück, das ist ja in Ordnung, das liegt an jedem selbst, das zu tun, das zu entscheiden. Aber wenn wir im Thema der Wirtschaft bleiben, ist es nicht verhandelbar. Die Unternehmen müssen da in die Bütt rein, die müssen das tun. Ich habe mal so ein Barclays zuletzt gelesen, kauft 100.000 Lizenzen. Ja, ich meine, gib dir das mal. Oder Mark Benioff jüngst, da gab es eine tolle Bloomberg-Doku, die ich auch den Leuten empfehlen kann, die sich anzuschauen, also die Bloomberg-Dokus überhaupt anzuschauen, dauern 30 bis 45 Minuten, wo er dann der Journalistin sagt, wie viel Prozent der Arbeit im Bereich des Coding heute schon übernommen wurde. Und dann fragt sie ihn, wie geht das weiter? Und dann schaut er sie nur so an und will eigentlich nicht die Katze aus dem Sack lassen und sagt, ja, das wird weitergehen. Ja, so. Und dann merkst du eigentlich doch, wie rasant das gerade verläuft.
Wenn du von deinen Reisen wiederkommst und in Deutschland Vorträge hältst, dann illustrierst du ja sehr schön, was da alles geht und was das mit Haltung und Lernen, Denkschule zu tun hat und so weiter. Mich würde mal interessieren, ob du auch, wenn du im Ausland bist, positive Beispiele aus Deutschland bringst?
Schon, klar, ja. Die sehr unterschiedlich, ob das hier so ein KMU-Beispiel ist, wie die Ramesburger Mühle oder meine Geschichte von der AWO mit dem Thema der agilen Organisation oder mein Besuch bei Mantai. Was bedeutet eigentlich Hingabe, wenn man ohne KPIs und OKRs arbeitet, nicht so automatisiert? Und übrigens das Bild, also man muss schon sagen, dass man auf Deutschland zählt im Ausland und dass man im positiven Auge auf uns hat. Und auch ehrlicherweise mit dem Wechsel, also jetzt mit einer neuen Regierung, die jetzt einfach wichtig war, warum auch immer. Und und es ist ja auch so, auf dem Flieger zurück sprichst du ja auch mit Menschen, die das erste Mal, wie jetzt Japaner, die das erste Mal nach Deutschland kommen, die voller Erwartung sind und auch Amerikaner, die jetzt weniger voller Erwartung sind, aber die, je nachdem, wo sie herkommen, wissen, was sie bei uns gehört, erfahren haben, aber man hat uns auf der Liste, das schon. Ja. Also da hat uns keiner abgeschrieben.
Ja. Lass uns noch mal nach vorne schauen. Was erwartest du für die nächsten Monate? Ich hoffe ja, dass wir Ende des Jahres spätestens wieder hier im Podcast sprechen. Was kannst du dir vorstellen, was in den nächsten Monaten sich entwickeln wird?
Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, das erste Unternehmen, also dass wir mehr Cases haben, wo Unternehmen dezidiert über ihre Erfolge im Kontext der KI-Implementierung sprechen, dass wir darüber lesen und sprechen können in unterschiedlichen Unternehmensgrößen, ob das DAX-Konzerne sind oder ob das KMUs sind, die dann den anderen Mut machen oder aufzeigen, hey, da geht was. So, also das... Das wird jetzt mehr und mehr sein, ja. Also wir werden jetzt mehr und mehr keine theoretischen Cases hören oder Menschen, die halt im KI-Business sind, sondern wir werden mehr und mehr Unternehmerinnen und Unternehmer hören, die darüber sprechen, wie sie das integriert haben. Erstens. Zweitens, ich gehe davon aus, dass hier der Aufruf von Roland Busch, Thema Ökosysteme, dass auch der Mittelstand und eben nicht Großkonzerne sich in Ökosystemen organisieren, also auch wenn wir feststellen, was wie der Wert eigentlich ist, das zu tun für ihr eigenes Geschäft, für die Entwicklung und Stabilität und dass das Schule machen wird. Und ich glaube auch, dass wir, also das mit Bayer ist ja in aller Munde, wo ja. der Bayer-Chef, jetzt kommt der Kuckuck mit etwas Verzögerung, wo der Bayer-Chef ja sehr radikal das Unternehmen umbaut. Und ich glaube auch im Kontext der Denkschulen und Industrielogiken, wenn wir erste Beispiele sehen, wo Unternehmen das für sich erkannt haben und natürlich nicht die ganze Firma auf links drehen, aber Teilbereiche der Organisation anders aufsetzen werden. Schon. Ja. Und vielleicht auch, oder hoffentlich sickert auch durch, dass es einfach an jedem selber liegt, auch mal die Hand zu heben. Ich habe ja mal den Post ins Netz gestellt mit dieser Szene aus dem Film Le Mans 66, wo Coral Shelby antreten muss beim Henry Ford, dem Zweiten, weil er ihm auf Deutsch gesagt den Arsch aufreißen will. Aber dann der Coral Shelby den ganzen Mut zusammenfasst, ihm dann den Satz sagt, mit einem Komitee gewinnt man keine Rennen. Und dann am Ende sein Plädoyer beendet mit den Worten, gern geschehen. Und seitdem gibt es dann diese Terminologie, mach den Shelby. Ja, so. So, ja. Und ich hoffe auch, dass das passiert, weil das, zurück zu unserem Gespräch am Anfang, es ist natürlich dann auch die Aufgabe der Firstliner, Stirn zu bieten, ja, um mal Paroli zu geben und zu sagen, okay, ich erkläre es einfach nochmal, so ist die Welt jetzt nicht. Es mag sein, dass dir das nicht gefällt, es mag sein, dass das jetzt nicht gerade in deinen Plan passt, ja, und in deinen nächsten LinkedIn-Post, aber das ist jetzt Teil der Realität. Und dass wir uns dann hoffentlich in Summe genau diesen Realitäten stellen.
Wo geht's noch hin dieses Jahr? Was hast du noch vor?
Ah, ja, ich besuche Estland, Malta, dann gehe ich nochmal in die USA, dann, klar, dann gehe ich nach Frankreich, und dann gehe ich nach Dänemark und nach Schweden und nach Finnland und dann plane ich eine Learning Journey nach China, ins Yangtze-Delta, weil ich ja jetzt so viel auch eingestellt habe in die WhatsApp-Gruppe über all das, was dann in China passiert. Und jetzt ist einfach Zeit. Ich war jetzt in Festland-China nicht mehr seit 2019. Jetzt ist einfach Zeit, dass ich dahin muss mit einer Reisegruppe. Ja.
Die WhatsApp-Gruppe hast du jetzt ein, zweimal angesprochen. Das ist also deine Newsletter-Community, kann man sagen, die mit genau. Future of Work News versorgt wird. Ist da überhaupt noch Platz, wenn man da noch mit rein?
Ja, ich glaube, da sind 360 Menschen drin gerade. Und also 360 Interessierte, das ist, wie Siegfried Kreuzer sagte, das ist eine reine Download-Gruppe. So nach dem Motto, man kann klar mal Daumen hoch, Herzchen, aber bitte keine großen Texte reinschieben. So wird ja auch gelebt. Und ich stelle ja im Kontext einer sich verändernden Welt Inhalte aus dem Transformation, Technologie, Gesellschaft, Wirtschaft, natürlich Architektur, dann so Schwerpunktthemen wie KI, Beiträge ein. Und wer da jetzt reinkommen will, der soll mir einfach via LinkedIn seinen QR-Code von seinem WhatsApp-QR-Code als Nachricht schicken und dann nehme ich den mit auf.
Ja. Ja. Sehr cool. Rafa, ich danke dir, dass du wieder da warst. Wünsche dir noch einen erholsamen Sommer. Gönnst du dir auch noch eine Pause?
Ja, ich habe jetzt noch, glaube ich, 2 Wochen bis Anfang August. Also jetzt habe ich einfach schon weniger Termine, vor allem weniger Reisen. Also, ich hatte so ein paar dicke Brocken, an denen ich arbeiten musste, die sind jetzt weg. Und dann habe ich im August, glaube ich, 3 Wochen, da tue ich kaum was. Na, und muss jetzt auch einfach dann wieder, ich habe auch jetzt einfach gemerkt, ich schlafe sehr lange, sehr fest, mich ein bisschen durch den Sommer zu trödeln. Das brauche ich jetzt einfach, ja.
Wann geht denn die Arbeit am 26er Panorama los oder läuft die schon ein bisschen?
Nee, die läuft nicht und du wirst lachen. Ich habe ja jetzt am Donnerstag bei unserem treuen und so netten Vitra Bachner Feko Federle, der hat ja eine Pandemie, der hat ja 2020, war das quasi einer meiner ersten Live-Events wieder und seitdem ist das jetzt das 5. Mal vor Ort. Das sind auch die Videobeiträge, die am meisten geschaut werden vom Panorama.
Ja.
Und jetzt zu deiner Frage zurück. Das 25er verdichtet sich noch. Ich habe einfach zu den unterschiedlichen Themen noch so gute Beispiele gefunden. Aber das ist, weißt du, das bestärkt dich ja. Also du hast so eine Annahme und dann ist das sehr theoretisch. Dann sagen auch der Alex, Alexander Randerath und der Sebastian Meinusch, Sebastian Randerath und Alexander Meinusch, mit denen ich das mache, die sagen dann, ja, Rafa, was meinst du damit, sehr theoretisch? Hey, und dann merkst du auf einmal, dann kriegst du einen Layer nach dem anderen, der das verdichtet. Und dann reibst du dir die Augen und denkst, Alter, das gibt's doch gar nicht, ja. Und die Version zum Beispiel, die ich jetzt zeige am Donnerstag, ist quasi dann die letzte im Moment mit noch guten Videobeiträgen drin, die das einfach nochmal verstärkt. Nein, und ich werde die 26er sehr wahrscheinlich bis, ja, nach der China-Reise, wenn überhaupt eine, ich schätze mir aber über die Jahreswende, werde ich damit anfangen, die zu bauen. Aber das Format, auch das nochmal, das Format hat sich einfach bewährt, ne?
Ja.
So, egal wo ich hinkomme, die Leute berufen sich darauf. Auch interessant, viele reisen zurück, kommen mit anderen Inhalten um die Ecke. Ich besuche Kunden, die Dinge umgesetzt haben, die sich inspiriert gefühlt haben. Und auch hier wieder. Also, ich habe das hier nicht gemacht, weil ich besonders schlau war, sondern seinerzeit mit der Chrissy Moore, die mir einfach sehr geholfen hat. Und wir hatten beide die gleiche Idee. Und diese Art der Panoramatechnik sollte eigentlich jedes Unternehmen für sich machen. Diese Art des Assessment, von Veränderung. Also die Nase in den Wind zu halten, die Layer der Veränderung, die ja wirklich, also so wie Blätter kann man, das ist ja nicht wie im Herbst, da fällt ja nicht jedes Blatt auf einmal runter, aber diese Blätter, die so langsam runterfallen in der Beobachtung, wo du sagst, das ist ein erstes schwaches Signal und das hat eben nichts mit dieser Art des Foresight zu tun oder mit der Art der Strategieberatung. Denn jetzt muss man sich auch mal überlegen, es mangelt ja nicht in Deutschland in den Unternehmen an Strategieabteilung. Es mangelt ja nicht bei uns an Foresight. Und trotzdem sind wir in eine Situation geraten, in der wir jetzt gerade stecken. Und vielleicht fehlt diese Art des intuitiven Assessment oder der intuitiven Beobachtung. Vielleicht ist das ein zusätzlicher Layer, den es bedarf, um es mal so zu sagen.
Ja, weil ich finde, das reduziert Komplexität einfach. Du siehst mehr oder weniger auf einen Blick, um was es sich hier handelt. Du sprichst ja von Wetterkarten, das finde ich immer ganz schön. Und ich bin da ganz bei dir. Welches Unternehmen sollte das nicht brauchen? Absolut.
Ja.
Aber könnt ihr ja helfen, ne? Mit eurer Erfahrung.
Ach so, ja. Oder auch, nein, ich rede ja mit unterschiedlichen Unternehmen und stelle dann immer die Frage oder wird dann angefragt, wie macht er das eigentlich und so. Und dann das ist eigentlich nur ein zusätzlicher Layer, den man integrieren muss.
Rafa, letzte Worte von dir für den großen Summer-Podcast.
Ein halbes Jahr liegt noch vor uns. Alle Mann an Deck und reinhauen.
Ich danke dir. Schöne Grüße.
Alles gut,
nach Regensburg. Wir sehen uns und hören uns. Bis bald.
Bis dann. Ciao. Servus. Tschüss. Ciao.
Mr. Ford, Gentlemen, Charby. Nennen Sie mir einen Grund, warum ich nicht jeden, der mit dieser abscheulichen Pein zu tun hat, feuern sollte, angefangen mit Ihnen.
Nun, Sir, als ich in Ihrem entzückenden Wartezimmer saß, habe ich genau darüber nachgedacht. Als ich da so saß, habe ich gesehen, wie der kleine rote Ordner, dieser da, durch vier Händepaare gegangen ist, bevor er zu Ihnen gelangte. Nicht mitgezählt natürlich die ca. 22 anderen Ford-Mitarbeiter, die vermutlich darin herumgestochert haben, bevor er hier hochgekommen ist. Bei allem Respekt, Sir. Mit einem Komitee gewinnt man keine Rennen. Sie brauchen einen Verantwortlichen. Nun, es gibt auch was Positives, so wie ich das sehe. Denn trotz all dieser Erschwernisse haben wir den guten alten Mr. Ferrari genau da, wo wir ihn haben wollen.
Tatsächlich.
Oh ja?
Begründung.
Nun, gut, wir müssen noch die Feinabstimmung verbessern. Und die Kühlung. Und die Aerodynamik. Und es ist viel kaputt gegangen. Um ehrlich zu sein, haben nur die Bremsen nicht schlapp gemacht. Verdammt, zurzeit wissen wir nicht mal, ob unsere Lackierung die ganzen 24 Stunden halten würde. Aber in unserer letzten Runde haben wir 350 km/h gemessen auf der Mülsanne-Geraden. Und in all seinen Jahren im Rennzirkus hat der alte Enzo sowas Schnelles noch nie zuvor gesehen. Und jetzt weiß er, ohne jeden Zweifel, dass wir schneller sind als er. Selbst mit dem falschen Fahrer und all den Komitees. Und darüber denkt er nach, während er da sitzt in Modena in Italien. Genau in dieser Sekunde. Der Mann hat eine Todesangst, dass sie dieses Jahr womöglich so klug sind, auf meine Empfehlungen zu vertrauen. Also ja, sie haben Ferrari genau da, wo sie ihn haben wollen. Gern geschehen.